Herzlich willkommen beim Prime Break Podcast. Mein Name ist Shani Hughes und hier geht es um Amazon SEO, Marketing und Markenaufbau. Darüber hinaus teile ich mit dir echte Einblicke in den Amazon-Kosmos, Learnings, Tipps und auch so richtige Fuck-Ups. Mach dich bereit für ehrliche Insights, denn wir sprechen hier Tacheles. So, meine Lieben, ich war am 10.10., das ist jetzt für mich letzte Woche Freitag gewesen, auf den Amazon Seller Day in Leipzig, der von Händlerbund veranstaltet wird. Und ich dachte mir, es war jetzt an sich eine recht interessante Veranstaltung. Es gab 3 Bühnen insgesamt mit sehr, sehr vielen verschiedenen Vorträgen von verschiedensten Leuten, die zwar alle was in Amazon zu tun haben, aber selbst in Amazon gibt es ja auch Nischen oder Sparten, die man ja bespielt. Und da dachte ich mir, hey, machen wir einen kleinen Recap heute. Natürlich kann ich das jetzt alles so aus meiner Perspektive erzählen, aber ich habe fleißig Bilder gemacht, ich habe fleißig Notizen gemacht und ich habe mir die besten Sachen für euch einfach so rausgepickt, was erzählt wurde. Falls ihr den Seller Day verpasst habt, was jetzt nicht schlimm ist, dann könnt ihr auf jeden Fall diese Podcast-Folge hören und ich nehme euch jetzt einfach mal mit, was am Freitag so passiert ist. Und bevor ich jetzt lang rumquatsche, weil ihr kennt mich ja, vielleicht inzwischen ein bisschen ausschweifen kann ich, möchte ich aber nicht. Ich möchte das jetzt, ich will nicht sagen, ich will jetzt kompakt halten. Leute, ich werde schon ausschweifen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, ich habe mir nochmal alle Bilder angeschaut, das Beste für euch jetzt so mit rausgesucht und ich würde mal sagen, lass uns da gleich mit reinspringen, oder? Also fangen wir mal an. Es war ganz interessant, weil mit eröffnet hat, also mit der erste Vortrag, der stattgefunden hat, war von einem Mitarbeiter von Amazon selbst. Also Amazon hat tatsächlich, oder Händlerbund hat Amazon eingeladen und die haben einen Speaker rausgeschickt, der sich überwiegend über, also der hat überwiegend über PPC bzw. Amazon Ads gesprochen. Ich finde, ich bringe das trotzdem mit rein. Ihr wisst ja, ich mache keine Ads, ich biete keine Dienstleistungen für PPC oder Amazon Ads an und ich habe das auch alles abgetreten. Also ich mache für uns intern keine Werbung, ne, klassische bezahlte Werbung. Das ist nicht mein Arbeitsbereich und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das auch so abtreten konnte. Wenn du jetzt eine One-Woman- oder One-Man-Show bist, dann kannst du das auch machen in Form von Agenturen, aber du solltest schon auf jeden Fall wissen, ja, was PPC genau ist und was hat man denn so für Möglichkeiten. Ich habe halt andere Leute, die diese Möglichkeiten für mich jedes Mal neu entdecken und für unsere Marken, aka meine Mama. Ja, diese Props kriegt sie, weil meine Mama ein unglaublich guter Zahlenmensch ist und dafür einen sehr, sehr guten Blick hat und das alles auch versteht, was ich zum Teil gar nicht tue. Beziehungsweise doch, PPC verstehe ich, klar. Eigentlich, long story short, das war tatsächlich der einzige Vortrag, den ich mir zu Werbung groß angeschaut habe. Ich habe mich dann eher für Vorträge interessiert, wo es über Marken geht, alles Mögliche. Ihr werdet das gleich herausfinden. Ich gehe ja auf jeden Vortrag, den ich mir angeguckt habe, natürlich ein. Aber ja, die haben zum Seller Day jetzt jemanden, also Amazon hat aus ihren eigenen Reihen jemanden hingeschickt zu Amazon Ads und er hat darüber auch gesprochen und er hat darüber geredet, wie wichtig Remarketing geworden ist. Also es geht auch darum, nicht nur die klassische Werbung zu schalten und das hat auch immer noch die größte Kaufkraft auf Amazon, das hat er auch gesagt, ja. Diese ganz klassische Produktplatzierung ist halt das, was am besten derzeit bei Amazon Ads funktioniert. Nichtsdestotrotz geht es auch einfach darum, dass Zielgruppen, die bereits Interesse, also Menschen, die Interesse an einem Produkt gezeigt haben, aber noch nicht gekauft haben, die mit Werbung zu aktivieren. Am Ende des Tages ist es aber immer noch Werbung, Leute, und dafür zahlt ihr. Und natürlich hat Amazon jemanden da rausgeschickt, der ein bisschen darüber geredet hat, weil Amazon hat ja Interesse, dass Verkäufer weitere Werbemöglichkeiten auf Amazon finden, dass die den Purpose davon verstehen. Und ich verstehe den Purpose. Remarketing ist ein sehr guter Purpose für Werbung und Werbeanzeigen, ja. Aber das halt schmackhaft rüberzubringen, damit Verkäufer auch anfangen, sich für andere Werbemöglichkeiten zu interessieren. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Ich fand seinen Vortrag trotzdem sehr spannend über Remarketing und im Allgemeinen auch sehr gut erklärt und recht simpel. Also er war auch nicht hochnäsig oder sonst irgendwas. Das fand ich wirklich, wirklich sehr schön, muss ich sagen. Das war einfach mal erfrischend, okay? So, dann war ich beim Vortrag von SEO Pictures. Den hat Mohr mitgeführt. Ich meine auch, dass er sogar der Geschäftsführer ist von SEO Pictures. Und ich fand, das war eher so ein Workshop, was er gemacht hat. Aber im Allgemeinen fand ich seinen Vortrag wirklich sehr interessant. Ich habe nicht wirklich was Neues gelernt, ja, also weil er hat auch so angefangen. Er hat erstmal mit den Grundaufgaben zu Amazon-Bildern begonnen, ja. Was, wenn du so wie ich über 9 Jahre inzwischen bei Amazon dabei bist und im E-Commerce, dann kennst du diese Grundaufgaben, die Basics sozusagen. Ne? Dann ist dir schon bewusst, was ist wichtig, was ist unwichtig. Aber da waren ja nicht nur Leute wie ich drin, die schon seit mehreren Jahren auf Amazon verkaufen, sondern da waren auch Anfänger mit dabei etc. Also er hatte einfach alle abgeholt und ich fand das eigentlich sehr, sehr spannend und es hat auch nochmal mein Wissen so aufgefrischt. So als Beispiel, was mir nochmal so ins Gedächtnis gerufen hat, war Farbschemas. Das heißt, wenn du Produktbilder erstellst und dir überlegst, okay, welche Farben möchte ich verwenden, Schriftfarben, Hintergrundfarben etc., dann kommt es auf dein Produkt an. Natürlich kommt es auch ein bisschen auf dein Branding an, aber in erster Linie würde ich dir wirklich auch empfehlen, eher auf das Produkt zu schauen und weniger übers Branding, weil man Branding noch in anderen Punkten mit einbringen kann einfach. Und da hat er gute Beispiele gebracht für Farbschemas. Zum Beispiel, wenn du Hygieneartikel verkaufst, lohnt es sich oder empfiehlt es sich, hellblaue Farben zu verwenden, weil es halt rein impliziert, ja, dass es sauber ist, dass es hygienisch ist. Wenn du Produkte verkaufst, die eher nachhaltiger sind oder frisch, ja, dann nimmst du natürlich grün. Und du kannst auch mit Farben bestimmte Emotionen erwecken und bestimmte Dinge implizieren, zum Beispiel riechen, ne? Also Gerüche. Ist halt schwierig, eigentlich über Bilder Gerüche abzubilden, ja, aber mit Farben, mit Beschreibungen, mit Erklärungen auf den Bildern schaffst du das und das ist enorm wichtig, ja, weil wir diese Haptik, uns fehlt ja die Haptik komplett im E-Commerce, bis auf dass wir es sehen können, was uns auf den Bildern dargestellt wird und deswegen müssen wir da einfach versuchen, das meiste rauszuholen und das hat er super erklärt, also 1A top mit Sternchen von mir. So. Das Spannende aber an seinem Vortrag war, und das war der zweite Teil von seinem Vortrag, war, er wollte anhand eines Live-Beispiels zeigen, wie er KI-Bilder erstellt. Denn natürlich als Agentur, die Produktbilder für Amazon anbietet, wenn der jetzt nicht darauf auf die Idee gekommen wäre oder auf diesem Zug aufgesprungen wäre, hey, ich muss auch KI mit reinbringen, dann hätte er jetzt, glaube ich, ein mächtiges Problem. Und er hat es an dem Live-Beispiel gezeigt, und zwar hat er einfach eine Armbanduhr mitgebracht, hat es mit seinem Handy fotografiert, hat auch gesagt, hey, ich hätte das normalerweise mit einer Kamera fotografiert, na, aber wir machen jetzt heute den Schnelldurchlauf, per AirDrop an seinen Laptop geschickt, das aufgemacht, das hat er übrigens alles live auf dem Bildschirm auf der Leinwand übertragen, hat dann erstmal das gesäubert, das Bild, sprich, ist freigestellt, sodass es hinter einem weißen Hintergrund ist. Das hat er über Canva gemacht. Dann ist er in ChatGPT, hat gemeint, mach mir ein 3D-Rendering draus. Das ist passiert. Das 3D-Rendering hat er dann genommen, hat angefangen, das in Midjourney, in Nano Banana und, oh Gott, der hat bestimmt 5, 6 verschiedene Tools ausprobiert und gezeigt letztendlich, wie er Produktbilder mit Models etc. erstellt für Amazon. Auch zwar Basics, ja, aber er hat die Vielfalt gezeigt und was es bedeutet, KI-Bilder zu erstellen. Und das Interessante an der ganzen Sache fand ich, dass er nicht nur ein KI-Tool benutzt hat, ja, wovon ja alle mal schwärmen, du brauchst ja nur dieses eine Tool. Nein, und ich bin auch der gleichen Auffassung, sondern er hat mehrere verschiedene Tools angewendet und es spiegelt sehr, sehr gut wider, wie es im E-Commerce genau aussieht. Ja, es gibt nicht für alles die eine Lösung oder das eine Tool im E-Commerce, ja, sondern mehrere verschiedene Punkte. Ich arbeite übrigens genauso. Ich habe nicht das eine Tool, wo ich sage, ja, ich brauche sonst nichts anderes. Helium 10 ist zum Beispiel ein sehr, sehr mächtiges Tool, das für mich viele Punkte abbildet, aber es ist nicht das eine. Ich habe zum Beispiel auch noch Sellerboard, ja. Und Sellerboard ist auch nicht das eine Tool, das mir alle Probleme löst, sondern nur gewisse Probleme oder mir mehr Einsicht liefert oder mir die Arbeit erleichtert, ja. Und genau dasselbe hat er ja gezeigt, nur dass er halt nicht nur über Midjourney als Beispiel Produkte, KI-Bilder erstellt, sondern über verschiedene Plattformen. Und das war cool, finde ich. Ich finde es sowieso sehr, sehr interessant, anderen Menschen mal zuzusehen, wie die arbeiten. Also das finde ich tatsächlich sehr spannend. So, Gehen wir weiter. Dann bin ich zum nächsten Vortrag gegangen, und zwar von Romy von Snogsalting. Also Snogs, die Firma für Socken und so weiter, die haben natürlich auch vor ein paar Jahren eine kleine Firma gegründet. Also ich will es nicht klein nennen, das ist eine große Agentur. Und die machen halt Consulting in Bezug auf E-Commerce und Amazon. Natürlich all die Erfahrungen, die sie über ihre eigene Marke gezogen haben. Jetzt haben sie halt eine Agentur, die das auch noch abbildet und Menschen oder anderen Marken hilft, auf Amazon auch erfolgreich zu werden. Was ich auch spannend finde, die Entwicklung von Snogs im Allgemeinen. Und Romy hat den CEO von Bruno Banani mitgebracht tatsächlich, weil Bruno Banani ein Kunde von Snogsalting ist. Und die haben am Beispiel von Bruno Banani jetzt einfach mal gezeigt, wie man vom Vendor zum Seller wird. Ja, und was die alles mit Bruno Banani gemeinsam gemacht haben und wie diese Entwicklungen laufen. Ich habe leider verpasst, weil ich habe mich noch jemanden draußen unterhalten. Ich habe den Anfang vom Vortrag verpasst, deswegen weiß ich leider nicht, wie lange Bruno Banani und Snogsalting schon zusammenarbeiten. Das kann ich euch leider nicht mehr sagen. Aber im Allgemeinen haben die ein paar Punkte angesprochen. Zum Beispiel, Bruno Banani hat ursprünglich hat Vendor angefangen. Das heißt, Amazon ist zu denen gekommen, hat gemeint, hey, ihr liefert uns die Produkte, wir kümmern uns um den Rest bei Amazon und ihr verkauft dann eure Produkte über uns auf Amazon. Das ist Vendor. Ich habe eine ganze Folge drüber gemacht. Ich weiß leider jetzt gerade aus dem Kopf nicht, welche Folgennummer das war. Du kannst gerne reinschauen. Ich glaube, ich habe es auch Vendor versus Seller genannt. Ja. Das hat Bruno Banani jahrelang gemacht und jetzt haben sie beschlossen, okay, wir wollen das ändern. Wir glauben, es gibt bessere Möglichkeiten. Amazon drückt uns auch ganz schön den Preis. Und inzwischen haben die ihren eigenen Seller Central und machen 80% ihres Umsatzes auf Amazon durch ihren Seller Central und nicht durch das Vendor-Programm. Super spannende Entwicklung, weil ich glaube, ich finde, dass es wirklich reell abbildet die Unterschiede zwischen Vendor und Seller auf Amazon. Und dass Vendor für viele Großhändler einfach nur ein Shiny Object war, aber sie sich eigentlich sau viele Möglichkeiten verbauen, beziehungsweise Amazon für sie verbaut. Ja. Und in diesem Vortrag ist halt Romy und ein Mitarbeiter von ihr, ich glaube, er hieß Leo. Ich bin sehr penibel, was mit Namen angeht. Also ich versuche wirklich alle Namen zu nennen. Natürlich habe ich mir den von Bruno Banani, den CEO, nicht gemerkt. Sorry an der Stelle. Aber ja, die sind auf verschiedene Möglichkeiten eingegangen, wie zum Beispiel B2B-Markt auf Amazon. Am Beispiel von Bruno Banani. Also Amazon Business zu bespielen und anderen Kunden oder Ladengeschäften zum Beispiel oder kleinere Läden die Möglichkeit zu geben, hey, Bruno Banani trotzdem anzubieten, ohne über Bruno Banani gehen zu müssen, ja, weil nicht jeder von solchen großen Marken wie Bruno Banani, oh mein Gott, ich sage diese Marke so oft, es tut mir leid, das ist ein ganz komisches Wort auch, nicht jeder lässt sie zum Beispiel auf ihren eigenen B2B-Shop, ne? Also B2B-Webshop, können sie sich nicht jeder registrieren, aber auf Amazon können sie kaufen und dann auch dort B2B-Preise erhalten. Also haben sie auch angefangen, diesen Markt auf Amazon zu bespielen, weil es sich für diese Marke halt einfach auch gut ergibt. Dann sind sie darauf eingegangen, dass AI bzw. Rufus noch nicht, also zwar noch nicht ganz, bei den Endverbrauchern angekommen ist. Was absolut normal ist, das ist letztes Jahr auf den Markt gekommen. Unglaublich viele Menschen in unserer Gesellschaft sind sehr, sehr skeptisch gegenüber KI. Ja, ich habe auch ehrlicherweise ein bisschen das Gefühl, also vor allem, wenn ich mal mit Freunden rede, die nicht in der E-Commerce, Online-Handel, Amazon-Bubble unterwegs sind wie ich, wenn ich die mal frage, so, ja, benutze ich ChatGPT? Ne. Warum sollte ich das benutzen? Ja, also viele Leute, so außerhalb von unserer, meiner Bubble, benutzen ChatGPT gar nicht. Ja, wollen das auch gar nicht, ja, verteufeln das gerade. Und übrigens ist es ganz normal. Ja. Überlegt euch mal, Smartphones damals rausgekommen sind, wenn ihr noch nicht zu jung wart, aber ich erinnere mich an diese Zeiten und ich bin noch nicht so alt, will ich nur mal erwähnen hier am Rande. Als Smartphones rausgekommen ist, das wurde auch total verteufelt. Ja, warum braucht man das und bla, dieses normale Handy reicht und so weiter und so fort. Jetzt schau uns an, schau unsere Gesellschaft an. Ja, ich würde mal sagen, hier in der Dachregion etc. oder in den westlichen Regionen haben 95% aller Menschen Smartphones. Jetzt natürlich aus Bauch herausgeschätzt. Ich habe jetzt keine Zahlen vor mir liegen. Ganz normale Entwicklung oder PCs, dass jeder einen eigenen PC braucht, etc. So früher war auch PC so verteufelt. Wer braucht denn ein PC zu Hause? Warum muss man das dann alles digital machen? Wir können das doch händisch, etc. Heute will ich Digitalisierung bei Buchhaltung zum Beispiel oder bei sehr, sehr vielen anderen Bereichen in meinem Leben nicht missen. Aber alles, was neu ist, wird oft, es gibt sehr, sehr große Skeptiker und das darf man nicht vergessen. Und KI ist auch jetzt einfach eine neue Ära in der Menschheit oder in der Gesellschaft, ja, wo viele skeptisch sind. Aber reden wir noch mal in 10, 20 Jahren und wir werden sehen, nicht nur wie KI sich krass verändert hat, sondern wie wir als Menschen KIs annehmen. Ja, das wird sich auch noch krass verändern. So, obwohl Rufus jetzt noch nicht ganz angekommen ist, darf man Rufus nicht unterschätzen, das hat die Romy selber gesagt, da sie vom Nutzen her, ja, vom das Endverbraucher Rufus nutzen, das wächst halt langsam. Und nochmal zur Erinnerung, Rufus ist die Shopping-KI-Assistenz von Amazon. Das heißt, wenn du in Amazon reingehst, kannst du rein theoretisch auf Rufus zugreifen. Ja, und ich bin auch ehrlich, ich kaufe auch nicht viel über sie oder informiere mich viel über sie. Bei mir ist es auch noch nicht angekommen, aber ich teste sie regelmäßig aus und ich benutze sie halt zum Listing schreiben tatsächlich. Benutze ich Rufus. Ich nenne es jetzt einfach mal sie. Sorry. Es ist egal. Auf was und warum das so wichtig ist, dass man das nicht unterschätzen darf, weil der Nutzen halt langsam wächst, ist, weil Rufus auf folgende Daten zurückgreift. Und das hat die Romy gesagt. Also ich habe, wenn jemand will, schreibt mir gerne eine DM in Instagram. Ich schicke euch gerne diese Slides zu, die ich abfotografiert habe. Das ist kein Problem, ne? Aber ich zitiere jetzt mal gerade. Rufus greift auf folgende Daten zurück. SEO-Listings-Daten, Backend-Daten und Kundenbewertungen. Ja, und in ihrer Slide zu AI-Empfehlungen hat sie mit reingeschrieben, mit daneben, Zitat, schlecht optimierte Produkte verlieren an Relevanz in Rufus. Und ich stimme dem zu. Und zukünftig wird es halt auch noch was verändern, weil zukünftig, ich meine, es steht jetzt schon in den Startlöchern, dass solche KIs wie ChatGPT dir ja Produktempfehlungen machen zum Kaufen. Das heißt, du kannst inzwischen demnächst, vielleicht, wenn es nicht von einer Regierung gestoppt wird, was man ja nie weiß, kann man in Zukunft über KIs auch kaufen. Das heißt, dass Marktplätze sich auch irgendwann früher oder später verändern werden, ja? Und KIs wie ChatGPT, Rufus, Gemini etc. pp., die ziehen sich ihre Daten aus Texten. Ich meine, wenn du einen Prompt an die KI schreibst, dann schreibst du ja einen Text. Klar, kannst du Bilder hinzufügen, damit die KI sich vielleicht vorstellen kann, um was es geht. Aber du wirst immer noch einen Text schreiben und deswegen kriegt es halt einfach wieder Relevanz. Und was mir im Allgemeinen aufgefallen ist, bei den Vorträgen und auch Romy hat es in ihrem Vortrag erwähnt, es geht um die Relevanz für Zielgruppen. Also eher weg von diesem Keyword-Targeting, ja, was man jahrelang gemacht hat, hin zu Zielgruppen. Und das haben sehr viele verschiedene Speaker über verschiedene Wege auch versucht zu erläutern an diesem Amazon Seller Day am Freitag. Und ich sehe tatsächlich diesen Wandel auch, beziehungsweise auch ich arbeite schon seit einigen Jahren zu diesem Wandel hin. Ja, und ich erkläre das auch gleich. Früher ging es halt viel um Keywords, also Suchbegriffe, ja. Viel um das Produkt und was es so kann und warum dein Produkt so toll ist. Und eine Sache wurde dabei sehr, sehr vernachlässigt. Und zwar am Ende des Tages kauft nicht der Algorithmus, kauft nicht die Keywords, sondern die Kunden kaufen. Und irgendwann hatten Kunden kein Interesse mehr an Produkten, wo es die ganze Zeit nur darum geht, wie toll das Produkt ist. Und hier Keyword-Stuffing. Das wollen Menschen nicht mehr lesen, ja? Deswegen sind auch Menschen so faul geworden mit Texte lesen etc. Also zum Teil, nicht nur deswegen. Und ich kann es absolut nachvollziehen. Und dann kam auch diese Ära, ja, wir müssen Bilder machen, Bilder machen, Bilder machen. Die Menschen kaufen über Bilder. Komme ich auch später nochmal darauf zurück. Aber es geht nicht nur immer darum. Und es werden andere Dinge in der Phase vernachlässigt. Und was damals vernachlässigt wurde bei Keyword-Targeting, die Zielgruppe, ja. Und heute sprechen wir die Zielgruppen ganz anders an. Weg nur von den Keywords und warum mein Produkt so toll ist, hinzu, was bringt es mir als Kunde, das Produkt zu kaufen? Was fühle ich, wenn ich das Produkt verwende? Ja, und wie erleichtert es mir als Kunde den Alltag bei diesem Produkt etc.? Das ist ein schöner Wandel im E-Commerce, der seit halt einigen Jahren stattfindet und immer mehr Relevanz erhält. Und da hat Romy auch ein gutes Beispiel für Traffic und Conversion Rate mitgebracht. Und das möchte ich auch gerne mit reellen Beispielen, die mir gerade im Leben passieren, ein bisschen untermauern. Also sie hat wieder ein paar Slides, ein paar Beispiele mitgebracht. Ich habe jetzt eins mal rausgeprägt, sonst sprengt das hier Podcast-Folge den Rahmen anhand der Länge. Ihr wisst ja, ich kann ja viel und gerne reden, wenn ich will, habe ich ja schon vorhin gesagt. Also sie hat das Beispiel gebracht. Und zwar ist es ein Produkt für Frauen in den Wechseljahren. Also es ist, ich glaube, es waren jetzt Kapseln oder so Tabletten oder ein Pulver. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber es geht um ein Produkt für Frauen in den Wechseljahren. Und das Keyword Targeting dabei ist Wechseljahre Tabletten. Das ist zum Beispiel ein Keyword oder ein Keyword Phrase nennt man das, weil es bestehend aus zwei Wörtern sind. Wechseljahre Hitzewallungen ist ein anderes Keyword, das Menschen gerne suchen. Und Ashwagandha. Okay, wenn wir uns jedoch die Zielgruppe anschauen, die so solche Tabletten ja kaufen möchten, dann geht es um alle Frauen zwischen 35 und 64 Jahre, um gesundheitsbewusste, interessierte Frauen ab Mitte 30. Und genau das ist die Kunst an der Sache, Leute, Listings so zu verfassen, dass Frauen so angesprochen werden. Also es geht hier Frauen zwischen 35 und 64 Jahren. Natürlich verpackt man das etwas schöner, ja, und nicht so direkt. Weil man sollte schon erklären, hey, du bist nicht in den Wechseljahren, du bist erst relevant oder das Produkt ist für dich erst relevant. Ab 35, meistens eher später tatsächlich. Aber es gibt auch Frühzünder, sage ich mal, bei Frauen, die auch schon mit Mitte 30 Wechseljahre oder die ersten, wie nennt man das, Symptome, ja, Symptome, dafür entwickeln. Ne? Also es geht um die Kunst, beides zu verbinden, ja, und dass die Keywords trotzdem im Content eingebracht werden oder wurden, damit das Produkt vom Algorithmus und für Menschen, die auch noch so suchen etc. gefunden wird, ja. Das heißt, es ist jetzt eine Mischung aus beiden, und zwar aufs Keyword-Targeting und Zielgruppen und nicht mehr eins von beiden, weil vor ein paar Jahren war es eins von beiden. Keyword-Targeting. Zielgruppe wurde komplett außer Acht gelassen, ja. Und das ist immer, es ist auch irgendwie so ein Trendding, finde ich, in der Amazon-Bubble. Es gibt halt immer dieses eine, was alle machen müssen, ja. Aber es geht nicht nur ums eine. Und es geht ums Gesamtkonzept. Und ich glaube, das hat sie ganz gut versucht, halt beizubringen, also rüberzubringen, die Romy. Okay. So, dann hat sie auch noch die Amazon Marketing Cloud mit erwähnt, wo ich mich jetzt näher damit befassen muss. Ich bin auch ehrlich, ich habe das ein bisschen vor mich hingeschoben. Ich habe jetzt schon öfter davon gehört, selber bin ich auch reingegangen, aber ich habe noch nicht viel damit gemacht. Ganz ehrlich an der Stelle, shame on me, ich weiß, aber ich bin auch ein Mensch, ich habe auch nur 24 Stunden und dementsprechend, ich hatte einfach nicht die Gelegenheit, aber dieses Event hat mir die Augen geöffnet und ich habe gesagt, okay, ich möchte mich jetzt dafür interessieren. Ja, also Amazon Marketing Cloud wird jetzt mein nächstes Ding, das ich mal hier intern bei mir angehe. Und die Amazon Marketing Cloud kann die Aktivitäten der Zielgruppe ermitteln und welche Touchpoints vor allem stattgefunden haben, ja, bis der Kunde letztendlich dann gekauft hat. Im Online-Handel redet man davon, dass ein Kunde 7 Touchpoints braucht, bis das Produkt überhaupt gekauft wird. Und das ist richtig crazy. Und da hat sie halt gemeint, deswegen ist die Amazon Marketing Cloud so interessant, weil vielleicht, also vielleicht kennst du ja gar nicht all deine Touchpoints. Realistisch, ja. Ich habe auch sehr, sehr lange gebraucht, um zu verstehen, wie viele Touchpoints meine Produkte eigentlich haben. Und ich versuche das auch immer bei meinen Kunden mitzuermitteln. Amazon Marketing Cloud bietet uns jetzt eine Abkürzung. Das heißt, ich muss das vielleicht nicht mehr alles selber ermitteln. Das freut mich schon mal, sage ich mal. Anyways, aber sie hat auch gemeint, wenn ihr zum Beispiel denkt, dass dieser Touchpoint XY euch nichts bringt, weil er keinen Umsatz mit reinbringt, aber wenn ihr den rausnehmt, dann entsteht vielleicht eine Lücke zwischen diesen ganzen Touchpoints und dann geht euer Umsatz insgesamt zurück. Und deswegen ist es wichtig, sich die unterschiedlichen Touchpoints mit den Auswirkungen anzuschauen. Und das kann anscheinend die Amazon Marketing Cloud bieten. Deswegen bin ich sehr, sehr interessiert und gespannt, das auszuprobieren. So, was ich auch noch spannend fand, es tut mir auch leid, ich glaube, ich sage unglaublich oft spannend heute, sorry an der Stelle. Aber ich fand den Vortrag von Maurice vom Lewis, also der Firma Lewis, interessant. Wenn du nicht weißt, was Lewis ist, es ist eine Kette für Motorrad, Schutzkleidung und Zubehör, alles Mögliche, was Motorrad halt dazu gehört. Ne? Fand ich halt persönlich spannend, weil meine beiden Obsessionen hierbei, ne, also so Motorradfahren und Amazon, das kracht gerade aufeinander. Und ich dachte mir, geil, ich freue mich auf diesen Vortrag. Wirklich, das war einer der wenigen Vorträge, wo ich im Vornherein schon sehr, sehr neugierig war, was da erzählt wird, weil ich das halt einfach interessant finde. Ne? Und das prallt so aufeinander und ich dachte mir, oh cool, okay. Also, anyways, Maurice hat uns bei seinem Vortrag den kompletten Weg von Louis auf Amazon geschildert. Ja, und dass sie beschlossen haben, Qualität vor Quantität zu machen und stückweise, also nicht alles auf einen Schlag, sondern stückweise ihre Produkte auf Amazon hochzuladen. Das heißt, und das hat er auch gesagt, sie haben nicht, also sie haben erstmal mit 12 Produkten gestartet und den Fokus auf die Qualität ihrer Listings gelegt, ja, und auch auf ihre SEO-Listing-Texte. Somit hat das Team von Lewis Zeit, jedes Produkt sinnvoll zu optimieren und erst dann auf dem Marktplatz freizuschalten und nicht über die Zeit alles auf Amazon reinzuballern und jedes Produkt dann stückweise zu optimieren, sondern sie haben es andersrum gemacht. Ich mag diese Herangehensweise, ich finde die sehr gut und die mache ich zum Beispiel auch mit meinen Kunden, also oft mit Großhandelkunden. Ich habe nämlich Großhandelkunden, so einige, und ich freue mich auch, dass ich die habe. Manche im Account Management, manche brauchen mich nur ab und an. Trotzdem finde ich das sehr, sehr cool. Und wir gehen das inzwischen auch durch, so dass wenn ihre Produkte noch nicht auf Amazon gelistet ist, dass wir stückweise immer wieder Produkte hochladen. SEO-Listings gleich machen, die Bilder gleich optimieren, dass alles eigentlich optimiert und fertig ist für dieses Produkt und erst dann wird es auf Amazon hochgeladen. Also so mache ich das auch, deswegen top an der Stelle. Okay, dann hat er auch erzählt, aber das hat er mir erzählt, ich habe mich nämlich danach mit diesem Maurice unterhalten, dazu komme ich gleich auch noch. Er hat erzählt, dass Amazon sehr lange von diesem Unternehmen Louis einfach belächelt wurde, ja. Dann kamen halt so Sprüche wie, braucht man ja nicht, wir haben ja unsere Läden und wir haben einen Online-Shop, ne? Das ist ja unnötig, wir müssten ja Gebühren, Amazon-Gebühren, Provisionen bezahlen, bla bla bla. Waren so typische interne Diskussionen bei denen. Tja, nach der Pandemie zeigt sich auch, dass solche Unternehmen wie Louis die Augen geöffnet wurden. Und das ist ein klasse Beispiel dafür, ja, wie wichtig es ist, trotzdem über einen eigenen Tellerrand zu schauen, nicht so ignorant zu sein, weil diese Aussagen, die sind einfach Ignoranz. Ja? Das, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Wahrscheinlich, und das hat er mir auch gesagt, früher gab es einfach eine von Geschäftsleitungen und Führungspositionen eine ältere Generation, die sind halt oft sehr anti gegen neue Dinge. Ich sage auch nicht, Neues ist immer besser, ne? Ist es nicht. Haben das aber jahrelang belächelt. Und das ist halt wegen Ignoranz. Wir haben ja unsere Läden, wir haben ja einen Online-Shop. Warum bräuchten wir noch Amazon? Ja, dass man nicht darauf kommt, dass nicht jeder gerne entweder in euren Laden reingeht, weil es zu umständlich ist, oder in euren Online-Shop kauft. Das sei mal dahingestellt. Dann geht man halt zur Konkurrenz. Ja, und das haben die jetzt vor ein paar Jahren geändert. Dann hat er auch noch erzählt, dass Louis einfach mit Bedacht an die Skalierung herangetreten ist und nicht überstürzt. Und das finde ich unglaublich wichtig, weil das sehe ich bei vielen Anfängern, die ich kennenlerne, die überstürzen ihre Skalierung, was ihnen dann später total auf die Füße fällt, ja. Und letztendlich hat Louis sich intern so einige Basics einfach so festgelegt und er hat auch diesen Basic-Plan mitgebracht und uns gezeigt. Und da, das wird halt bei denen immer wieder eingehalten, geprüft und optimiert, zumindest nach seiner Aussage. Und die ersten Punkte dabei waren, SEO ständig optimieren, ansprechende Produktseiten zu gestalten, Produkte zu optimieren, Retouren und Rezensionen zu prüfen und PPC laufend zu aktualisieren. I kid you not, das steht auf dieser Slide. Ich habe gerade einfach nur dieses Slide abgelesen. Das steht mit drauf. Und das ist ein Punkteplan, den Sie durchgehen. Das heißt, auch hier wieder, auch so Unternehmen wie Louis verstehen, Listing und SEO haben eine Gewichtung und eine Bedeutung. So, dann war ich bei dem Vortrag von Dennis Lutt. Ich will nicht viel zu seiner Persönlichkeit sagen. Das Einzige, was ich interessant fand, mit zu beobachten, war, er hat anscheinend entweder die falsche Präsentation geschickt oder die Präsentation, was eigentlich eine PDF ist, sonst hat er selber gesagt, die wurde da auf dem Bildschirm komplett zerschossen. Also das sah auch wirklich nicht gut aus und er hat sich mächtig drüber aufgeregt und versucht, irgendwie ein bisschen Händlerbund die Schuld in die Schuhe zu schieben. Aber vielleicht, weil ich würde nicht sagen, dass er die Boomer-Generation ist, aber definitiv eine ein bisschen ältere Generation. Vielleicht hat er auch einfach die falsche Slide und zwar nur den Entwurf geschickt, weil genauso sah es nämlich aus wie der Entwurf. Und das hat mir ein bisschen leid getan, ne? Also entweder er oder einer seiner Mitarbeiter ist halt scheiße, wirft halt ein schlechtes Licht auf einen, aber man kann entweder versuchen, das zugunsten von allen selbst zu drehen. Ich meine, jeder von uns hat Verständnis dafür, wenn man es Slide oder eine Präsentation zerschossen wird. Uns allen ist mal sowas Ähnliches, glaube ich, mal passiert. Ja, selbst wenn es keine Präsentation war, sondern irgendetwas anderes, weil man es auf einem anderen Format spielt. Deswegen da Solidarität fühle ich, Brudi, ne? Aber das war halt, wie er damit umgeht. Ne? Und einfach, man hätte auch einen lustigen Technikwitz machen können, so Technologie, ja, funktioniert halt nicht, ne? Aber nein, man sucht die Schuld bei jemand anderem, finde ich halt immer ein bisschen schade tatsächlich. Aber im Allgemeinen hat er einen interessanten Vortrag gehalten über Brandbuilding auf Amazon und wie man zum No-Name zur Love-Brand wird. Das heißt, eine Marke, die deine Zielgruppe einfach feiert, weil sie vielleicht schon Vertrauen in dein Unternehmen oder deine Produkte hat oder gerade du dabei bist, Vertrauen aufzubauen. Und du diese Zielgruppe so überzeugt hast, dass sie immer wieder bei dir kaufen. Dann gibt es ganz verschiedene Beispiele. Es gibt, vielleicht kennst du es, Menschen, die nur eine Automarke fahren. Ja, immer wieder. Die sind große Fans. Ja, zum Beispiel BMW. Ich kaufe nur BMW. Ich fahre nur BMW. BMW ist toll. Liebe ich. Ich liebe deren Entwicklungen. Liebe alles. Übrigens, ich bin einer dieser Menschen. Ich bin ein sehr, sehr großer BMW-Fan. Ich habe mein ganzes Leben nur BMWs gefahren. Mein nächstes Auto, das ich mir kaufen werde, wird höchstwahrscheinlich ein BMW sein. Ich bin einfach überzeugt von denen. Ich sage nicht, dass es keine andere guten Autos auf dem Markt gibt, gibt es definitiv. Aber ich fühle mich sehr, sehr wohl mit BMW. Ich kann mich damit identifizieren. Diese Freude am Fahren fühle ich. Wie ihr Motto so schön sagt, ne? Das meint man mit Love Brand. Anderes Beispiel, More Nutrition, eines meiner Lieblingsbeispiele. Ihr wisst, ihr kennt, wer checkt, der checkt. Bei More Nutrition ist es so, natürlich gibt es sehr, sehr viele andere Nahrungsergänzungsmittel, Proteinshakes etc. auf dem Markt. Gab es auch schon, bevor es More Nutrition gab, auf dem Markt. Hat halt immer ein bisschen scheiße geschmeckt. More Nutrition kam und sagt, hey, wir revolutionieren alles. Wir machen das schmackhaft. Wir machen hier Social Media und Influencer Marketing ganz groß. Und damit sind sie ja auch erfolgreich geworden und haben jetzt so viele Tausende von Menschen, Leute, Tausende von Menschen, die haben eine Aktion. Ja, und ich finde es immer wieder krass in den Stories zu sehen, dass die halt über 80.000 Euro an einem einzigen Tag, also 80.000 Bestellungen an einem einzigen Tag machen. Irre! An einem Tag! Ja, eine Marke. Das ist schon insane. Dass die ihre Kunden so überzeugt haben, dass sie nicht nur ihre Marke lieben, sondern auch sagen, ich probiere gar nicht erst die Konkurrenzprodukte, schmeckt wahrscheinlich sowieso scheiße, hat nicht so gute Nährstoffe etc., was auch immer drin, deswegen bleibe ich bei More Nutrition. Das ist eine Love Brand und die haben es halt geschafft, das halt aufzuschreiben oder halt im Branding mit reinzubringen. So, und dieser Dennis hat dabei zwei Dinge differenziert, die ich sehr wichtig finde und auch versuche teilweise mit meinen Kunden zu thematisieren, vor allem wenn ich Kunden habe, wo es nicht nur darum geht, seine Produkte stupide, ich sage in Anführungszeichen stupide, ne? Es ist nie stupide, aber nur quasi ihre Produkte auf Amazon verkaufen möchten oder ob sie wirklich dort eine Marke aufbauen möchten. Ja? Und es ging dabei um Branding und um Marketing. Und viele verwechseln das und denken, es sei dasselbe. Also Branding und Marketing ist ein und dasselbe. Und dieser Dennis hat das jedoch gut erklärt. Branding ist nämlich nach innen, also wer ist die Marke und was sie macht. Ja, deine Markengeschichte zum Beispiel, deine Markenfarben, deine Aussagen, all das ist Branding. Und Branding macht man zu Beginn. Also man fängt mit Branding an. Das mache ich auch mit meinen Kunden. Ja, wenn Kunden kommen, sagen ich, hey, ich möchte eine Marke aufbauen, das ist mein erstes Produkt, sage ich, super, hast du Branding? Nee, dann lass uns nochmal über Branding reden. Ganz einfaches Spiel. Ja. Und Marketing ist nach außen. Also wie vermarktet sich eine Marke und wo? Und Marketing findet nach dem Branding statt. Das so viel dazu. Und dann hat er einen Slide geschrieben und gezeigt. Und die habe ich übrigens schon am Freitag in meine Instagram-Story gepostet. Und wenn du mir immer noch nicht auf Instagram folgst, dann verpasst du was, weil dann hättest du das auch schon am Freitag gewusst und nicht eine Woche später am Mittwoch. Und ich poste in meinen Stories auch zum Teil Dinge, die ich nicht im Podcast erwähne und vice versa. Ich poste auch hier in meinem Podcast, sage ich Dinge, die ich nie in meiner Story erwähne. Aber damit du halt komplett abgedeckt bist, einfach Folgen drücken. Das tut nicht weh. Und dann bist du immer up to date, wenn du auch natürlich regelmäßig Instagram aufmachst. So, aber anyways, long story short, auf dieser Slide, die ich auch schon gepostet habe, stand auch wieder ein Zitat: Der Preis ist nie der Differenzierungsgrund. Und ich stimme dieser Aussage zu 100% zu. Man sieht es bei vielen Kategorien in Nischen inzwischen auf Amazon. So eigentlich ist es alles dasselbe Angebot. Jeder Konkurrent macht dasselbe und hat etwas von einem anderen Konkurrenten kopiert. Und eigentlich wird das gleiche Produkt in 10.000 verschiedenen Varianten angezeigt, ja. Aber es ist gar nicht in 10.000 verschiedenen Varianten. Und da ist halt einer mal gekommen auf die Idee, hey, dann jemand bietet 20 Teile an von dem Produkt, ich biete jetzt die doppelte Menge an, dann werden halt Bundles geschafft. Aber wenn du mal auf solche Kategorien stößt, das wirst du auch merken, das ist alles dasselbe. Nichts unterscheidet sich. Klar, man kann vielleicht aus dem Produkt nicht so viel herausnehmen, aber aus Branding und Marketing schon, Leute. Ja, mein Lieblingsbeispiel dafür ist, wo genau in so einer Nische das passiert ist, ist halt bei Cocktail-Shaker-Mix-Sets. Ja, vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich bin auch ehrlich, ich habe seit Monaten nicht mehr in dieser Kategorie gestöbert. Aber vor ein paar Jahren war es so, es sah alles gleich aus. Jeder Set war ähnlich oder gleich. Es waren immer der gleiche Bausatz mit dabei. Also die gleichen Dinge, die du zum Cocktail-Shaken halt brauchst. Ja, es war nichts Besonderes. Und deswegen war der Konkurrenzkampf so enorm, bis die Leute angefangen haben, sich halt mit Preisen zu fetzen. Ja, aber das geht halt nicht. Beziehungsweise so wirst du nie aus der Masse hervorstechen. Ja. Es ist alles dasselbe Angebot. Jeder Konkurrent hat etwas von anderen kopiert und es ist alles gleich. Und dann denken sich viele in solchen Nischen, naja, da muss ich halt der Billigste sein, um herauszustechen. Oder vielleicht überzeugst du deine Zielgruppe, deine Kunden, deine Interessenten, ja, mit Branding und Marketing einfach, um aus der Masse herauszustechen, ohne dass du halt auf deine Marge verzichtest. Weil das passiert ja, wenn du das mit, wenn du denkst, der Preis ist der Differenzierungsgrund, dann schmälerst du die ganze Zeit deine Marge, bis du entweder null machst oder minus. Ja. Und das ist halt einfach schade. Und deswegen, wenn du nicht weißt, wie man das umsetzt und du dich gerade in so einer Nische wiederfindest, dann kontaktiere mich gerne, weil dann reden wir mal drüber. Und dann jetzt abschließend, hui, wir haben schon ganz schön viele Minuten auf dem Tacho, aber das möchte ich auf jeden Fall noch sagen. War ich beim Vortrag von Andreas Roth, der, wie ich dann herausgefunden habe, bei Medion arbeitet oder auch der Gründer von Medion ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe nämlich auch da leider den Anfang seines Vortrages verpasst. Aber in seinem Vortrag ging es um Social Commerce, also der Wandel von klassischen E-Commerce zu Social Commerce und wie man über soziale Medien Produkte verkauft. Und das ist ein gutes Beispiel, dass es funktioniert, ist TikTok Shop. Und ich finde auch TikTok Shop war einer der Revolutionäre, was mit Social Commerce angeht. Ja, Meta, also Instagram und Facebook haben schon das mal versucht, aber auf stiefmütterliche Art und Weise, ohne Zielgruppenverständnis, ohne Erleichterung etc. TikTok Shop hat hier die Ärmel hochgekrempelt vor einiger Zeit und gesagt, okay, wir wissen, wie Social Media funktioniert und wir wissen, wie man auch über Social Media verkauft und wir führen jetzt TikTok Shop ein. Und das war wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Mache ich vielleicht auch noch mal eine Podcast-Folge dazu. Und erstmal ist er auf die Unterschiede eingegangen, die ich spannend fand, also zwischen klassischem E-Commerce und Social Commerce. Denn traditioneller E-Commerce ist oft die Produktsuche aktiv. Und Leute, ich habe jetzt das perfekte Beispiel für euch heute dabei. Ich habe schon vorhin gesagt, ich habe das perfekte Beispiel dabei, aber da habe ich mich noch geirrt. Das war nämlich jetzt hierzu. Und deswegen habe ich es vorhin noch nicht erwähnt. Also, Produktsuche ist aktiv im klassischen E-Commerce. Ja, ist es. Als Beispiel, ich möchte mir das neue iPhone 17 kaufen, ja, und deswegen gehe ich auf Amazon aktiv, weil ich möchte das neue iPhone 17 bestellen. Die Kaufentscheidung ist rational, stimmt hier auch wieder. Mein jetziges iPhone, das ich habe, ist das iPhone 13. Ich habe es jetzt schon seit 4 Jahren im Besitz, 24/7 in Benutzung. Meine Kamera sieht aus, als würde ich inzwischen aus einem Toaster heraus fotografieren. Es stürzt manchmal ab, es ist schlecht. Also die Qualität an sich vom Handy ist schlechter geworden. Die Batterie lässt natürlich absolut nach, sodass ich mindestens einmal am Tag inzwischen mein Handy laden muss, was mich auch ankotzt, obwohl ich es kaum benutze. Das ist super abfuckend. Und deswegen ist es rational zu sagen, hey, ich brauche was Neues, was besser funktioniert, was mir bessere Bilder macht, ja, wo die Batterielaufzeit länger ist und das alles bietet das neue iPhone 17 zum Beispiel. Ne? Und es gibt eine lange Customer Journey und ich sage euch jetzt meine Customer Journey. Das iPhone 17 ist jetzt Ende September rausgekommen. Ich habe mir angeguckt, deren Präsentation vom iPhone 17. Ich war auf deren Website. Ich habe mir das Video dazu angeguckt. Ich habe mir dort die Details durchgelesen. Ich habe beschlossen, ich möchte über Amazon das iPhone 17 bestellen, weil man darüber Versicherungen abschließen kann, das mir Apple nicht bietet und kommt mir nicht mit diesem, wie heißt es, iCare oder so. Ich habe kein Interesse daran, 12 € im Monat auszugeben. Ja, ich möchte eine einmalige Versicherung für Summe X, die nicht viel Geld kostet, normalerweise über Amazon. Deswegen habe ich Interesse, es über Amazon zu kaufen. Ding nur war, es war jetzt seit 2 Wochen die ganze Zeit ausverkauft auf Amazon. Ich sage euch entweder alle Varianten, das heißt ihre drei verschiedenen Farben plus Gigabyte, also die verschiedenen, ich glaube, es gibt ja 3 oder 4 verschiedene Gigabyte-Möglichkeiten, das war ständig ausverkauft, so dass ich jeden Abend Wirklich jeden Abend, ungelogen, bin ich in Amazon reingegangen, habe geschaut, gibt es das iPhone 17 in der Farbe, die es will und in der Gigabyte-Größe, die es haben will. Und bis gestern, also bis Sonntag, heute ist Montag für mich, ja, war es die ganze Zeit ausverkauft. Und das war eine sehr lange Customer Journey. Meine Customer Journey ist übrigens noch gar nicht zu Ende. Ich habe ja gestern erst bestellt. Das kommt morgen an, ja. Dann muss ich das natürlich einrichten, muss erstmal dem Paketlieferanten dann eine Nummer geben, weil es ja etwas höherpreisiges natürlich war. Und werde das aufmachen und damit endet dann meine Customer Journey zwischen Handy erhalten und Amazon. Ne? Und dann fängt meine Customer Journey bei normal Apple und Apple-Produkten an. So ist der klassische E-Commerce. Ja. Bei Social Commerce ist die Entdeckung passiv. Und da habe ich auch ein super Beispiel. Es ist jetzt Herbst. Ich bin eine Frau. Und ich liebe eigentlich Stiefel. Ich finde Stiefel sehr ästhetisch, sehr schön an Frauen und ich hätte gerne welche. Bloß ich habe das Problem, ich habe recht dicke Waden. Ja, das ist ein Problem, das ich schon seit Jahren habe und dementsprechend kann ich mir nie wirklich Stiefel kaufen, weil ich sie nicht richtig zumachen kann, was mich schon seit Jahren ankotzt. Jetzt scroll ich letzte Woche auf TikTok unterwegs und plötzlich wird mir ein Video angezeigt von irgendeiner Content-Creatorin, die ungefähr so dicke Waden hat wie ich, ja, und die sich da über TikTok Shop Stiefel bestellt hat mit einem breiten Schaft. Und sie passt rein und sie hat sogar noch Platz. Das heißt, es drückt ihr das nicht zu. Ja, das heißt, ich habe diese neuen Stiefel passiv gerade entdeckt. Ich habe nicht aktiv danach gesucht, ich habe das niemandem erzählt, ich habe nicht auf TikTok danach gesucht, sondern es wurde passiv mir ausgespielt, weil Social Media bzw. der TikTok-Algorithmus anscheinend mich recht gut kennt mit meinen Problemzonen, ohne dass ich es jemals irgendjemandem erzählt habe. So, die Impulskäufe sind hier emotional. Und ich bin kurz davor, also ich habe mich jetzt zurückgehalten, aber eigentlich war ich war schon, Leute, ich war schon im Checkout. Ich bin ehrlich, ich war schon im Checkout. Ich habe das Video gesehen, ich dachte mir, Mann, das sind schöne Stiefel und ich würde da reinpassen. Endlich, ich bräuchte nicht mehr diesen abgefuckt in die Stadt reinfahren und dort Schuhe anprobieren und nur gefrustet und enttäuscht sein und dann wieder heimzufahren und das nie zu finden und bla bla bla. Es wäre rein emotionaler, impulsiver Kauf gewesen, ja. Und es gibt eine direkte Conversion bei Social Commerce. Und dabei hat er eine Sache gesagt, dieser Andreas, die ich mir tatsächlich aufgeschrieben habe. Kunden kaufen immer emotional und rechtfertigen den Kauf dann rational. Und das war ein Aha-Moment für mich, ja, weil ich das selber an mir festgestellt habe. Auch bei mir war das so. Ich habe mir jetzt das neue iPhone 17 gekauft. Ich erkläre rational, ja, ich brauche ein neues Handy, brauche eine bessere Kamera und für Content erstellen brauche ich mehr Speicherplatz, bliblablub. Ja, aber eigentlich war es ein emotionaler Kauf. Ich habe nämlich jetzt 4 Jahre mein jetziges Handy, ich habe die Schnauze voll und es nervt mich, wenn ich ehrlich bin. Und ich ziehe das schon viel zu lange mit mir rum, zu sagen, ich brauche jetzt mal ein neues Handy. Emotionale Entscheidung. Genau. So, dann, was ich auch noch spannend fand, dieser Andreas Roth hatte auch kurz seinen Werdegang auf Amazon erzählt und das war wirklich interessant, weil ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so lange schon auf Amazon unterwegs war. Er verkauft bereits seit 2006 auf Amazon. Leute, 2006. Das sind genau 20 Jahre, also 19 Jahre jetzt. Das ist heftig. Überlegt euch mal, was das für eine Zeit damals war. Damals hatten die ersten Haushalte gerade mal ein PC und zwar auch nur für die ganze Familie zu Hause. Ja. Internet zu nutzen war noch gar kein großes Ding und online zu kaufen schon gar nicht. Und in der Zeit hat er mit Amazon angefangen. Er hat das Potenzial drin gesehen. Und Amazon war damals auch noch sehr, sehr stiefmütterlich. Das einzige Innovative war, ist, dass sie halt online angefangen haben, einen Marktplatz aufzubauen. Das war das einzige Innovative bei Amazon. Alles andere, Fulfillment etc., das kam alles über die Jahre, ja. Und er meinte, alle haben ihn damals belächelt oder waren sehr skeptisch oder haben versucht, ihm das auszureden wegen Amazon, ja. Weil wer würde schon zur damaligen Zeit, ne, 2006, wer würde schon online kaufen? Tja, er verkauft bis heute auf Amazon. Und Andreas meinte dasselbe, wie damals die Leute über E-Commerce und Amazon gesagt haben. Die selbe Skepsis entsteht auch gerade bei Social Commerce. Und dass man Businesses nicht von heute auf morgen aufbaut und damit erfolgreich ist. Und dem stimme ich zu. Das heißt, für manche klingt es cringe. Ja, ich bin mir sicher, 2006 hat sich auch niemand ausmalen können, dass Onlinehandel so erfolgreich sein wird, wie es heute ist und war in den letzten Jahren, ja. Und ja, es ist cringe, aber manchmal muss man diese cringen Sachen machen und out of the box denken, um herauszustechen, um Early Adopter zu sein oder was auch immer. Und um das Game dann richtig vollumfänglich zu verstehen. Überlegt euch mal, ich habe 2015 auf Amazon angefangen. Ich habe 9 Jahre später wie er erst begonnen. Überlegt euch mal, 9 Jahre lang hat er schon Erfahrung. So viel Erfahrung habe ich jetzt insgesamt. Der macht das schon seit 19 Jahren. Das ist heftig. Also das hat mich schwer, schwer beeindruckt, wenn ich ehrlich bin. Und ich will mir gar nicht ausmalen, was er für Ups und Downs hatte in seinem Amazon-Business. Okay? So, das waren alle Speaker. Alles in allem finde ich folgende Entwicklung sehr spannend, die ich bei allen Vorträgen von verschiedensten Speakern rausgehört habe. SEO-Listings erhalten wieder absolut an Bedeutung und eine neue Gewichtung. Vor einigen Jahren wurde uns Sellern immer wieder eingetrichtert, dass wir vollen Fokus auf Bilder machen müssen. Ja, weil über Bilder verkauft man, bla bla bla. Was auch stimmt. Ich diskreditiere das nicht. Ist so. Bloß wurde bei vielen Dingen einfach vernachlässigt, wie zum Beispiel SEO-Listings. Und KIs ziehen sich jetzt ja ihre Daten aus Listings und nicht oder weniger aus den Bildern. Und wenn man zukünftig auch bei KIs ausgespielt werden möchte, na, dieses KI-Shopping, da müssen bei Listings relevante Daten gut gepflegt werden. Und ich fand das sehr, sehr schön, dass das mal angesprochen wurde und das wieder an Bedeutung gewinnt, weil das ist das, was ich versuche seit Jahren hier beizubringen, mit ein bisschen das rüberzubringen und das meinen Kunden, die zu mir kommen, auch zu liefern. Ne? SEO-Listings, das ist meine Spezialität. Ich fand es schön, erfrischend, dass es wieder an Gewichtung gewinnt. So, und alles in allem, bin ich ehrlich, ich habe nicht viel Neues gelernt persönlich, weil ich habe wirklich ehrlich das Gefühl, wenn man schon so lange mit dabei ist, irgendwie, ja, so ein richtiges Außensockenmoment kriegst du halt einfach nicht. Ne? Also persönlich habe ich einfach das Gefühl. Aber ich habe viel Perspektivwechsel erhalten, was ich einfach erfrischend finde. Und mir wurden neue Wörter zur Verfügung gestellt, über die ich so einfach nie gedacht habe oder einfach zwar dasselbe meine, aber halt einfach anders ausdrücke. Ja? Wenn Louis sagt, die Basics machen ist SEO-Listings und ich sage, Leute, ihr müsst eure Hausaufgaben machen und euer Grundstein und das A und O ist SEO-Listing, dann ist ja dasselbe gemeint, bloß in verschiedenen Worten. Ja, und ganz abschließend, jetzt kickt nämlich meine Eventmanagerin mit ein. Also es war ja ein Event und ich habe es ja im Podcast schon ein paar Mal gesagt, ich habe offiziell ja Eventmanagement eigentlich studiert und zum Schluss gar nichts damit gemacht. Aber Eventmanagement bringt auch viele Vorteile im Marketing- und E-Commerce-Bereich. Also ich entdecke das immer wieder, dass ich viele Dinge schon in meinem Studium gelernt habe und andere Dinge, dass, also andere Menschen, dass es jetzt so beigebracht werden, wo ich mir denke, boah, das weiß ich schon seit Jahren. Habe das halt nie auf Amazon zum Beispiel bezogen. Ne? Aber es war ja trotzdem eine Veranstaltung und ich war vor Ort. Und im Allgemeinen möchte ich zur Veranstaltung sagen, Händlerbund hat es schon gut gemacht. Die Vorträge waren interessant. Die Aussteller, wie sie sich präsentiert haben, ich meine, es sind alles Dienstleister, war schon interessant. Aber hier ein paar Kritikpunkte. Nummer eins. Das fand ich gut von Händlerbund. Händlerbund hat jedem Aussteller die Möglichkeit gegeben, zu pitchen. Das heißt, ganz, ganz am Anfang der Veranstaltung, nach der Begrüßung, wurden alle, die ausgestellt haben, gebeten, sich da aufzureihen und jeder konnte eine Minute lang pitchen, was sein Unternehmen genau macht und dass sie halt heute hier ausstellen. Super Sache an sich, ja, weil das heißt, du musst es nicht von Anfang an so entdecken und da rumlaufen und fragen, ja, was macht die genau? Finde ich ganz, ganz schrecklich persönlich, ne? Sondern die hatten die Möglichkeit zu pitchen und ihr Unternehmen vorzustellen. Und ich verstehe nicht, wirklich nicht, wie man das vergeigen kann. Also mir ist da wirklich aufgefallen, dass es Menschen da draußen gibt, die sich nicht vorstellen und nicht pitchen können. Und daran, wenn irgendjemand damit zuhört, der da vor Ort war, bitte kümmert euch in Zukunft drum, richtig zu pitchen. Ja, ihr habt eine Minute Zeit, es klingt nicht viel, es ist aber viel. Ein Elevator-Pitch ist zum Beispiel eigentlich nur so lange, wie ein Aufzug fährt. Ne? Deswegen nennt man ihn auch Elevator-Pitch. In kürzester Zeit den Leuten zu erklären, was man macht, aber halt attraktiv. Und das war gar nicht attraktiv. Manche kamen auf die Bühne, man hat richtig gemerkt, die waren so unvorbereitet. Also wirklich, da saß ich da und da dachte ich mir, euer Ernst, Leute, das ist so unrelevant, das ist so uninteressant, ich habe gar keinen Bock, zu eurem Stand zu gehen. Ne? Da stellt sich einer hin. Und es stellt sich seinen Namen vor und den Firmennamen und ja, Wir machen Logistik und erleichtern euch die Logistik und wir haben Popcorn. Das war so deren USP an dem heutigen Tag und haben dann erklärt, wo ihr Stand genau ist. Ich sag euch aber was, diese Veranstaltung, es gab genau eine lange Reihe, wo alle Aussteller waren, ja, und einmal gab es noch zwei Aussteller um die Ecke, die du hättest nicht verfehlen können, weil die neben den Toiletten waren. Das heißt, wenn du mal auf Klo gehen wolltest, musstest du an denen vorbeikommen, okay? Das heißt, dieses Ganze, wo unser Stand genau ist, war absolut irrelevant, dass dann jeder gesagt hat, ich will nicht sagen jeder, ich meine, es waren so 12 bis 13 Aussteller plus minus, dass aber 5, 6 von denen gesagt hat, ja, kommt vorbei, wir haben Popcorn oder kommt vorbei, wir haben Popcorn und Zuckerwatte. Leute, wir sind doch keine kleinen Kinder mehr, die ihr versucht, da in den Van mit reinzuziehen, um sie zu kidnappen. Also so kam es mir auch ein bisschen vor, wenn ich ehrlich bin. Ja, alle sagen, ja, wir haben Popcorn, ja, wir haben Süßigkeiten, komm in meinen Van. Genauso kam es mir vor. Aber ich bin eine erwachsene Frau, damit ziehst du mich nicht ran. Ja, damit holst du mich nicht ab, indem du sagst, du hast Popcorn. Hol mich damit ab, was ihr macht, wofür ihr steht, was euch interessiert, was eure Marke ausmacht, was ist euer Alleinstellungsmerkmal, in was seid ihr besonders gut oder irgendeinen kurzen Use Case, ja, und das kann man alles in einer Minute runterhauen. Aber das haben 95% aller Aussteller dort vercheckt. Und ich dachte mir dann, okay, vielleicht wurden die ja gar nicht informiert, dass das gemacht wird. Nö, die wurden alle informiert. Ich habe mal gefragt, ich habe mal ein paar Aussteller gefragt. Die wussten alle vorab Bescheid, dass das stattfindet. Also Leute, Pitch lernen. Und ich meine nicht nur Dienstleister. Ich rede nicht nur von mir und Agentur Ambition und wie ich pitche. Ich rede auch allgemein von dir. Du als Unternehmer, egal ob du nur in Anführungszeichen Produkte verkaufst oder nur Dienstleistungen oder beides machst oder was auch immer dein Unternehmen tut, musst an deinem Pitch arbeiten. Denn du wirst in deinem Leben so viele Menschen kennenlernen, ja, die Interesse an deinem Unternehmen zeigen. Manche davon einfach sind nur interessiert, was du als Mensch machst in deiner Karriere, ne? Aber es gibt auch Menschen, vielleicht sprichst du sie an und plötzlich sagen die, hey, weißt du was, mein Schwiegersohn arbeitet im E-Commerce und der versucht, der scheitert gerade online auf Amazon zu verkaufen. Weil Leute, ich hatte diese Fälle in meinem Leben und ich habe mit Leuten unterhalten, die eigentlich rein gar nichts mit meinem Business zu tun haben, irgendwo privat mal auf der Straße oder so, ne? Und deswegen müssen eure Pitches einfach sitzen. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Das hat mir nochmal die Augen geöffnet, wie wichtig das ist. Und das hat gar nichts mit Amazon zu tun, sondern einfach mit gesundem Menschenverstand und wie man sich ordnungsgemäß verkauft. Weil darum geht's, wie man sich verkauft und wie man sich zeigt. Denn einen zweiten, ersten Eindruck werden diese Unternehmen niemals mehr bekommen. Na, bei dieser Audience, die drin saß. Also ich saß da drin und ich habe mir ein paar Unternehmen die Pitches angehört und ich saß da und ich dachte mir, okay, zu dem Stand werde ich nicht gehen. Ich habe da gar kein Interesse. Das interessiert mich gar nicht. Das brauche ich gar nicht, ja? Oder der Pitch war so schlecht, wo ich dann da saß und dachte mir, das spiegelt euch wider und eure Qualität. Und da will ich nicht hin, ja? Und das passiert übrigens unterbewusst. Und deswegen muss das sitzen. Das ist Nummer eins, was ich mitgenommen habe. Nummer zwei. Jetzt reden wir mal von der Veranstaltung an sich und nicht nur von den Ausstellern. Und zwar das Essen. Es war Essen und Trinken inklusive, was super ist. Es gab reichlich Angebot, gar keine Frage. Aber ich war noch nie auf einer Messe oder irgendeiner Veranstaltung, wo das Essen so schrecklich war. Und Essen, das ist so ja wie auf Hochzeiten, das ist das, was dir im Kopf bleibt, ja? Weil Essen tun alle. Ja, auf Klo gehen tun alle. Nicht jeder geht in dasselbe Vortrag. Manche Menschen gehen auch nur dorthin, um sich keinen Vortrag anzuhören, sondern nur irgendwelche Dienstleister kennenzulernen. Gibt etliche Gründe, aber essen müssen alle. Ja? Und wie kann man das als Veranstalter, und ich weiß nicht, ob es die Messe Leipzig war, das Catering von denen oder ob Händlerbund ein eigenes Catering mit angebracht hat, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, wie man das so verhunzen kann, sorry. Und ich bin nicht pingelig, ich bin kein Picky Eater oder sonst irgendwas. Ich esse alles und wenn es mal schlecht ist, dann ist es halt so, aber ich verstehe wirklich beim besten Willen nicht, wie man Kartoffeln nicht durchkochen kann. Damit hat es ja schon angefangen. Ich beiße eine Kartoffel und die ist innen drin steinhart. Die soll aber nicht so sein. Die war nicht durchgekocht. Kartoffeln, Leute, Kartoffeln. Ja, dann nehme ich mir eine Nachspeise. Ein Schokoladenmus. Freue mich schon voll drauf. Leute, das war kriselig. Sau eklig. Das hat sich angefühlt, als hätte jemand Grießbrei mit reingeschüttet, obwohl da keins hätte mit reinkommen müssen. Und es hat nicht gut geschmeckt. Es hat noch nicht mal nach Schokolade geschmeckt. Wie kann man das verhunzen? Ehrlich. Also, deswegen Wenn ihr Catering für ein Event holt, dann holt euch einen guten Caterer, der Essen ordnungsgemäß und lecker macht und probiert es vorab. Ich komme aus dem Eventbereich. Ich weiß, dass es möglich ist, vorab Testings zu machen. Okay? Aber das dann den Leuten vorzusetzen, das macht auch einfach eine schlechte Grundstimmung aus. Vertraut mir. Wenn das Essen schlecht ist und du nicht irgendwo anders es wieder auskompensiert, dann kann die Veranstaltung die Stimmung sehr, sehr schnell kippen. Und, liebes Händlerbundteam, ich glaube nicht, dass da irgendjemand zuhört. Ich habe es denen aber auch schon gesagt, dass also ich habe es denen gemeldet mal. Ich bin ja um 9 hat es angefangen. Ich bin nun kurz vor 9 dahin gekommen zum Einlass. Ich habe der guten Dame das Ticket auf meinem Handy gezeigt. Das wurde noch nicht mal eingescannt. Das wurde angeguckt. Für 2 Sekunden gesagt, das sieht gut aus. Da dachte ich mir auch, okay. Das ging schnell. Dann hat sie mir einen furchtbaren, hässlichen, riesigen Sticker. I kid you not, das ist. Der Sticker war so groß wie eine ganze Hand, also so vom Radius her. Ja, meine ganze Hand, so groß war der Sticker. Hasse ich auf den Tod. Ich hasse es. Es gibt keine guten Lösungen. Es gibt aber plausible Lösungen, aber das war keine gute. Ja, ich komme dahin, dann sagt mir die Frau, ja, schreib irgendeinen Namen drauf. Ich so, wie irgendeinen Namen? Ja, schreib einen Namen drauf, wo du damit angesprochen wirst, werden möchtest. Und ich dachte mir, sag doch bitte einfach, ja, schreib deinen Namen drauf und vielleicht von welchem Unternehmen du kommst. Sag doch nicht, ja, schreib irgendeinen Namen drauf. Dann kann ich mich Monika nennen. Hä? Also ganz, ganz schlimm, wenn ich ehrlich bin. Bin ich mal raus zum Telefonieren und bin wirklich rausgegangen. Und dann gehe ich wieder rein und da stand niemand. Es hat niemand darauf aufgepasst, wer da jetzt rein und raus geht. Das heißt, rein theoretisch, man hätte sich so leicht auf diese Veranstaltung reinschleichen können. Und übrigens, Leute, es gibt Leute, die das machen. Ja, die schleichen sich zum Beispiel gerne auf Veranstaltungen oder auf sogar Hochzeiten oder irgendwelche Eröffnungen, um sich kostenlos Dinge abzustauben, wie Essen. Als Beispiel, ungelogen, ich habe das schon alles im Eventbereich erlebt. Und das hätte denen genauso passieren können. Klar, man muss zum Messegelände fahren, aber es gibt Menschen, die nehmen das in Kauf. Ja, und die nehmen das vielleicht in Kauf, sich auf diese Messe reinzuschleichen und sich dort alle Vorträge kostenlos anzuhören. Finde ich als Teilnehmerin, die ein Ticket gekauft hat, ein bisschen unfair, auch wenn ich ehrlich bin. Das heißt, die Sicherheitsmaßnahmen vom Einlass etc. und von der Kontrolle, wer da jetzt rein und raus geht, die waren nicht gut genug gestaltet. Und da sehe ich Verbesserung. Und liebe Veranstalter im Allgemeinen, lasst euch was Besseres einfallen als riesige Sticker, wo man den Namen draufschreibt. Es gibt Menschen da draußen, so wie ich, die überlegen sich den Tag davor, stehen sie vor ihrem Kleiderschrank und überlegen sich, was ziehe ich denn zur Veranstaltung an? Und ich mache mir Gedanken. Und nicht nur, dass ich mir Gedanken mache, ich ziehe mein Outfit meistens ja einen Tag davor schon an und schaue, ob es mir gefällt, damit ich am nächsten Morgen keinen Stress habe und das Outfit einfach anziehen kann. Okay, aber es hat sich ja jemand Gedanken gemacht und ich zum Beispiel. Und dann brauche ich nicht einen handgroßen Sticker, den ich mir irgendwo hinkleben muss an meinem Körper, damit mein Name draufsteht. Weil ich war kurz davor, den Sticker abzulehnen und zu sagen, nee, sorry, das zerstört meine ganze Ästhetik. Aber stellt sich heraus, dass dieser Sticker wie die Eintrittskarte quasi war. Wenn du nicht den Sticker hattest, dann wurdest du schon gefragt, hey, bist du ein Teilnehmer von dieser Veranstaltung? Fand ich auch wiederum ein bisschen weird, alles in allem. Das waren meine Kritikpunkte zur Veranstaltung. An sich war es nicht schlecht. Ich bin euch ehrlich, ich bin nicht sicher, ob ich nächstes Jahr wieder hingehen würde. Das ist eine Entscheidung von Zukunfts-Shani, die sie treffen wird. Das Einzige, was ich mir gedacht habe, ich habe mir ein paar Vorträge angehört und ohne, ehrlich, Leute, Real Talk, ohne jemanden zu diskreditieren oder ohne irgendjemand schlecht zu reden, aber ich saß echt mit dem Publikum und ich dachte mir, ich könnte nächstes Jahr hier auch als Speakerin auftreten. Und wer weiß, vielleicht mache ich das auch einfach nächstes Jahr. Mal schauen. So, das war's, Leute. Ich weiß, es ist, oh Gott, das ist so eine lange Folge. I'm sorry. Ehrlich. Ich werde in Zukunft wieder versuchen, mich ein bisschen hinzubessern und hinzuarbeiten, dass meine Folgen wieder kürzer werden. Das war jetzt ein Ausnahmezustand. Fast eine Stunde reicht mir wieder. Ich hoffe, ich habe euch einen interessanten Einblick Druck bringen können über den Amazon Seller Day. Vielleicht überlegst du nächstes Jahr dorthin zu gehen. Natürlich gibt es dort ganz andere Vorträge etc. Ich fand das im Allgemeinen interessant. Viel habe ich zwar nicht mitgenommen, aber ein bisschen trotzdem und ein bisschen frischen Wind für mich einfach wieder reingebracht und einfach eine andere Motivationsquelle für mich entdeckt. Weil manchmal finde ich Events sehr auslaugend für mich und manchmal ist es gar nicht. Manchmal ziehe ich mir da die Energie raus. Deswegen, wenn jetzt jemand nochmal zu mir kommt und sagt, bist du extrovertiert oder introvertiert? Nee, ich bin eine Mischung aus beiden. Naja, anyways, Leute, ich hoffe, es war interessant. Kannst mir mal gerne Feedback geben, ob es in Zukunft interessant ist, auch mal so ein Recap von so einem Event zu machen. Oder ob du sagst, pff, nee, muss ich mit eigenen Augen oder selber dort gewesen sein, dann ist es für mich auch in Ordnung. Gib mir ein Feedback. Und wenn du schon dabei bist, Feedback, apropos, du kannst auch diesen Podcast übrigens bewerten über Spotify, Apple Music etc. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du eine Bewertung da lässt. Es ist nur ein paar Klicks und es tut nicht weh. Und es würde mir aber wirklich die Welt bedeuten und ein bisschen dem Algorithmus auch. Aber es geht mir eigentlich überhaupt nicht um den Algorithmus. Und ja, ich danke dir, wenn du schon eine Bewertung mal abgegeben hast. Und ich danke dir, wenn du das jetzt gerade tust. Und ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, auch deine steigenden Umsätze. Und wir hören uns nächste Woche Mittwoch bei einer neuen Folge Prime Break. Mach's gut. Ciao, ciao.